Also erstmal muss für mich die Frage lauten, waren denn Personalschlüssel jemals schon angemessen? Und nicht, sind sie noch angemessen? Wir brauchen also wirklich einen Mix aus kommunaler Finanzierung, Landesfinanzierung und Bundesfinanzierung. Und das muss unkompliziert möglich sein. Was wir aber vor allen Dingen wollen, ist Anerkennung und Wertschätzung für unsere Arbeit. Das ist das, was meine KollegInnen sehr stark manchmal vermissen, sowohl von der Politik als auch von Eltern, als auch von Ausbildungsbetrieben, die ihre Auszubildenden in die Schulen schicken.
Wir hören von Investitionsstaus in Schulgebäuden, von einem Mangel an Erzieherinnen und Erziehern und von fehlender Ausstattung in pädagogischen Einrichtungen. Sind unsere Kinder in guten Händen und Gebäuden? Darum geht es heute in unserem Wahlpodcast Wahllokal. Mein Name ist Anna Petersen.
Mein Name ist Stefan Westphal und auch in dieser Folge bin ich natürlich an deiner Seite. Und somit herzlich willkommen, Anna, du hast es gerade schon gesagt, heute geht es um die Kinder, um die Jugendlichen, um das Thema Erziehung, um das Thema Bildung. Und da haben wir uns auch natürlich einen Experten eingeladen, Malte Gerken. Hallo und herzlich willkommen in unserem Wahllokal.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr Gerken ist der stellvertretende Vorsitzende der GEW Sachsen-Anhalt. GEW steht für Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und er ist seit 2017 in diesem Amt, aber schon viel, viel länger natürlich gewerkschaftlich organisiert. Aber wie man das jetzt manchmal so denken mag bei Gewerkschaftern, macht er das nicht den ganzen Tag, sondern 2 Tage in der Woche ist er noch richtig im aktiven Dienst und unterrichtet an einer Berufsschule Elektrotechnik und Mathematik. Ja, wir haben die Einführungsfrage ja schon ein Stück weit gehört. Sind denn unsere Kinder und Jugendlichen in guten Händen und Gebäuden?
Ich denke, bei den Gebäuden haben wir das gleiche Problem wie bei den Schulen. Natürlich ist so eine Frage pauschal immer sehr schwer zu beantworten. Ich kann Ihnen Leuchttürme zeigen und beschreiben. Ich kann Ihnen Normalzustände beschreiben. Es gibt sehr schlechte Zustände. Aber mir ist auch aufgefallen, dass wie bei den Schulen oftmals auch dort, wo die schwierigsten sozialen Bedingungen vorherrschen, die sanierungsbedürftigsten Kitas zu finden sind. Wir haben ja hier das Beispiel Tabaluga oder Fuchs und Elster, 2, die ja mehrfach auch durch die Presse gegangen sind, in Halle-Neustadt. Und da sind halt oft so umfangreiche Maßnahmen nötig, dass eine Sanierung in einem überschaubaren Zeitfenster eigentlich kaum zu machen ist.
Also eigentlich Neubau.
Eigentlich Neubau oder beziehungsweise dann müsste so viel Manpower reingesteckt werden, dass es auch eigentlich wert ist, das zu machen, aber wo es wirklich zu überlegen ist, ob das zu retten ist, ja.
Können Sie da Beispiele für diese Mängel geben?
Dass wir uns also was Mängel sind, die Mängel sind, wenn man die Bilder sieht, schon vom äußeren Zustand her. Also Kitas sollten eine Orte des Willkommens sein. Die KollegInnen dort vor Ort tun, was sie können, um das zu einem angenehmen Ort zu machen. Aber sie können trotzdem diese eben inneren Mängel nicht kaschieren. Das geht von Hygienemaßnahmen über Sicherheit von elektrischen Anlagen, wie gesagt, dem Gebäudezustand, Heizen überhaupt, energetisch sinnvolles Heizen, bis hin zu den sanitären Maßnahmen. Es ist halt alles veraltet. Ja.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie können uns Leuchttürme zeigen, wo das alles ganz super ist. Jetzt haben wir ein bisschen die beiden gehabt, wo Sie sagen, das ist das andere Ende dieser Rankingliste. Wie viel sind denn so im Mittelfeld, also wo man so sagt, jawohl, das sind doch Orte des Willkommens, Orte, in denen man sich wohlfühlen kann als Kind, als Jugendlicher?
Ja, ob man sich in einer Kita wohlfühlt oder auch in einer Schule, hängt natürlich mit dem Zustand des Gebäudes zusammen, aber hängt natürlich auch sehr viel dran an den KollegInnen, die dort tätig sind. Aber es ist klar, ich könnte jetzt keine Aussage treffen, wie viel ich ins Mittelfeld einschätze. Dafür müsste ich jetzt alle Kitas kennen, dafür müsste ich die Bedingungen von den freien Trägern kennen. Wie gesagt, wir können jetzt nur darüber reden, dass halt an vielen Stellen offensichtlich und sichtbarer Sanierungsbedarf ist. Und da muss dran gearbeitet werden.
Jetzt haben wir die Infrastruktur geklärt, ne, die Gebäude. Die Frage war ja, sind die Kinder und Jugendlichen auch in guten Händen? Wie sieht es mit den Erzieherinnen, Erziehern, Lehrerinnen, Lehrern, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeitern aus?
Also im Bereich Kitas kann ich nur sagen, dass ich niemanden kenne, den ich nicht als engagierte Kita-Mitarbeiterin kennengelernt habe. Ich kann natürlich nicht alle kennen, das ist ganz klar. Aber das sind Menschen, die ihren Beruf genau wie die meisten von uns Lehrkräften auch. Und nochmal, um das Pauschale wegzunehmen, das müssen wir halt in jedem Beruf haben, eine Quote, wo man sagt, okay, da ist sicherlich Verbesserungsbedarf in dem, wie man den Beruf ausübt. Aber gerade die sozialen Berufe sind Herzensberufe. Und es ist egal eigentlich, was ich dort mache, ob ich jetzt Kita-Leiterin bin, ob ich eine leitende Funktion habe, ob ich Kita-Mitarbeiterin bin, Erzieherin bin, Sozialarbeiterin bin. Ich bin ganz sicher, der ganz, ganz überwiegende Teil der Kolleginnen vor Ort, in den Schulen, in den Kitas, in den Horten, die tun einfach ihr Allerbestes.
Das wollte ich gar nicht in Abrede stellen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht in den falschen Hals gekommen, dass die Männer und Frauen dort einen guten Job machen. Aber sind es denn genug?
Also das mit den guten Händen, wenn wir das mal in viele Hände nehmen, dann stellt sich natürlich sofort die Frage nach dem Personalschlüssel. Das ist ganz klar. Das ist ja sozusagen das, woran es gemessen wird. Wie viel muss denn im Durchschnitt eine Erzieherin in der Kita betreuen? Da kann man die Zahlen, kann man sehr schöne Zahlen nennen, wenn es dann um Kinderkrippen geht. Da sind natürlich meistens die Betreuungsschlüssel dann sehr gut. Was weiß ich, 1:3, also so. Dann bei den Gruppengrößen von den Kitas geht es dann schon höher. Ich habe nach meiner Zahl sind es in Sachsen-Anhalt 1:10,3. Das müsste overall sein. Ich meine, in Kitas sind 1:12,5. Das sind natürlich die theoretischen Zahlen. Also erstmal muss für mich die Frage lauten, waren denn Personalschlüssel jemals schon angemessen? Und nicht sind sie noch angemessen. Also nach meinem Kenntnisstand ist es nur Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg, die den empfohlenen Schlüssel von 1:7,5 einhalten oder unterbieten. Alle anderen Länder nicht. Und wir in Sachsen-Anhalt liegen hier an viertletzter Stelle. Negativ gesprochen.
Rechnet man sich damit den Fachkräftemangel schön?
Ja, selbstverständlich. Das ist ja auch ein Mittel, was wir aus den Schulen kennen. Ich sage nur, wir Lehrkräfte sind ja gerade betroffen von einer zusätzlichen Stunde, die wir unterrichten, muss man dann gesagt wird, für Außenstehende, naja, diese eine Stunde mehr oder weniger bei denen, was machen die da schon? Das eine Kind mehr oder weniger, was machen die denn da schon? Was kann denn das ausmachen? Man darf es jetzt nicht verwechseln, die Hausaufgabenhilfe oder das Beschäftigen mit den eigenen Kindern, die oftmals sehr, sehr viel weniger sind. Ich glaube nicht, dass es noch sehr viele Familien gibt mit 12 Kindern oder so, die dann betreut werden müssen, sondern dass es hier auf professionelle Betreuung ankommt, in den Kitas, auf Einhalten von Standards, auf Einhalten von pädagogischen Konzepten, auf die ganze Vielfalt, die einem da begegnet, von sozialen Standard bis hin zu Sprachproblemen. Das ist eine professionelle Aufgabe und da müssen die Schlüssel, verlange ich, von der Landes- und Kommunalpolitik, sofern sie darauf Einfluss haben, eben in den Eigenbetrieben und von der Landespolitik auch in den Schulen, dass diese Schlüssel eingehalten werden. Also, dass der mindestens empfohlene Schlüssel von 1:7,5, dass der mindestens eingehalten wird. Dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass es ja auch, wie ich sage, auch in der Schule oftmals theoretische Zahlen sind. Wird jemand krank? Ist jemand zur Fortbildung? Sind vielleicht Langzeiterkrankte, das ist ein beliebtes Mittel in Schulen, einfach noch weiter in der Statistik geführt und zählen im Prinzip als vollwertige Kraft? Das sind ja alles so Fragen, die in diesen Statistiken nicht auftauchen. Also es sind definitiv zu wenig und die Schlüssel sind zu hoch. Das sind zwei sehr ungünstige Faktoren.
Auch zu wenig Bewerber?
Das ist natürlich gar keine Frage. Wenn ich möchte, dass sich Leute für diesen Beruf interessieren, dann muss ich ihn attraktiv machen. Dazu gehört, wie kann ich den Beruf mit meiner Familie vereinbaren? Wie flexibel kann ich meine Arbeitszeit heutzutage gestalten? Welche Arbeitszeit habe ich überhaupt? Welche Unterstützung erfahre ich in der Ausbildung? Also werde ich zum Beispiel während der Ausbildung schon bezahlt oder werde ich nicht bezahlt? Wie sortiere ich mich als fertig ausgebildete Erzieherin, als fertig ausgebildete Lehrkraft im Verhältnis zum Aufwand der Ausbildung? Wie sortiere ich mich da finanziell gegenüber anderen Berufen ein? Welche Möglichkeiten der Mitgestaltung habe ich? Und ganz wichtig für mich auch, welche Wertschätzung erfahre ich dann von der Bevölkerung auch und von Vorgesetzten gegenüber meinem Beruf? Und daran kann man arbeiten. Daran kann die kommunale Politik arbeiten an sowas. Sie kann auch mit Werbemaßnahmen diesen Standorte attraktiv machen. Sie kann auch, wenn es in ihren Händen eben liegt, auch selber Anreize schaffen, diesen Beruf zu ergreifen.
Haben Sie da ein paar Beispiele parat? Gibt es vielleicht, wo Sie sagen, Mensch, in X-Dorf, in Y-Stadt, da hat man
naja,
das
klar, schon versucht. Wir kennen alles dieses, was man mal mit dem bösen Wort Buschzulage tituliert hat. Aber es ist natürlich richtig, wenn ich weiß, dass in bestimmte vielleicht Gegenden der Altersschnitt vielleicht schon so hoch ist oder die Attraktivität der Bedingungen, dort zu arbeiten, relativ niedrig ist, weil sich das jetzt schon so über die Zeit entwickelt hat, dann ist es natürlich ganz klar eine Möglichkeit zu sagen, okay, komm, wenn du dich verpflichtest, gerade als jüngerer Mensch dort zu arbeiten, dann zahlen wir dir einen Bonus oder geben dir in anderer Weise irgendwelche Boni, zum Beispiel erlauben dir relativ einfach Eigentum zu erwerben oder schießen da was zu. Das hört sich jetzt wieder alles so nach Geld und kapitalistisch an, aber es ist ja für einen Menschen, der seinen Lebensunterhalt bestreiten muss und vielleicht Familie mit Kindern hat, ja durchaus auch wichtig, zu sagen, okay, ich arbeite da auch gerne, wenn ich auch weiß, dass ich dort finanziell abgesichert bin oder weitere Hilfen bekomme. Und sowas zieht ja auch einen umgekehrten Teufelskreis nach sich. Also es wird nicht immer schlechter, es sind wieder jüngere Familien da, es sind wieder mehr jüngere Kinder da, dann entsteht vielleicht wieder eine Schule. Ja, das sind ja so Sachen, die man dann auch positiv aufbauen kann.
Also einen Engelskreis. Wäre das Gegenteil vom Teufelskreis.
Wäre das Gegenteil vom Teufelskreis. Das Wort werde ich mir merken. Aber das ist natürlich nur ein Beispiel, das ist völlig klar. Ja.
Das Thema Ausstattung betrifft ja auch die Schulen, beziehungsweise ja. Auch da hat die Kommune ja sozusagen Einfluss ja. auf Ausstattung genau. und auch Gebäudebestand. Mhm. Können Sie uns da nochmal einen Einblick geben?
Ja, die Kommune, also in diesem Fall jetzt für Halle, die Stadt Halle, hat die Verantwortung über die Schulgebäude, bis auf wenige Ausnahmen eben Schulen in Landesträgerschaft, das ist ja aber höchst selten, und natürlich auch für ihre eigenen Kitas in ihrem Kita-Eigenbetrieb und natürlich auch für die sächliche Ausstattung. Und da gibt es natürlich einen ganz großen Zwiespalt. Haushaltspolitik, da wird oft gesagt, ja, das verstehen die normalen Leute nicht. Es mag sein, dass ich das auch nicht bis ins Letzte durchblicke, aber jeder, der irgendwie, und selbst wenn er Single ist oder eine Familie hat, muss ja einen Haushalt führen. Er muss sich überlegen, wie viel Geld habe ich zur Verfügung und wofür gebe ich das aus. So, und wenn ich halt gute Kitas und gute Schulen möchte, dann ist das eine, dass wir ganz klar von der Politik verlangen, da auch Verlagerungen vorzunehmen und zu sagen, okay, wir wissen, dass nicht alle Wünsche erfüllbar sind, dass ein Budget einer Kommune auch begrenzt ist oder einer Stadt oder auch eines Landes. Das ist ganz selbstverständlich. Aber die Frage ist doch, die ich mir auch zu Hause dann stellen muss, kaufe ich mir einen neuen Fernseher oder finanziere ich meiner Tochter eine Bildungsreise oder eine Sprachreise. So, und da habe ich den Eindruck, dass es manchmal noch mehr so Richtung Fernseher geht und nicht Richtung Bildungsreise. Und von daher, das ist die eine Geschichte. Die zweite möchte ich aber noch, gerade was so eine Stadt wie Halle betrifft, in einer strukturschwachen Region gerne anführen. Es ist natürlich auch einfach zu sagen, Kommune, ihr seid für alles zuständig. Ich bin jetzt in einer sehr schön neu sanierten berufsbildenden Schule und habe einen ungefähren Überblick, was sowas kostet, auch von der Ausstattung her. Es ist vielleicht auch manchmal gar nicht zu stemmen. Das heißt, hier müssen dringend die Öffnungsklauseln her, das Land und vor allen Dingen auch der Bund in Schulstruktur, also auch in Gebäude und Ausstattung investieren darf. Und gerade auch bei eben strukturschwachen Regionen. Und um den Bogen zu den Kitas zu schlagen, auch da müssen das soziale Umfeld eine Rolle dafür spielen, wie die Dringlichkeit, also wie die Prioritäten gesetzt werden.
Jetzt haben wir von der Ausstattung von Schulen, von Kindergärten gesprochen. Wir haben von anderen Personalschlüsseln gesprochen, statt 12,x auf 7,5. Bleiben denn Kita-Plätze dann überhaupt bezahlbar?
Ja, es ist eine gute Frage, wie überhaupt die Kita-Finanzierung anzugehen ist und was dort finanzierbar ist. Es wird natürlich darauf hinauslaufen, aber da rede ich auch über mich selber als jemand, der relativ gut verdient, jedenfalls nach seinem Studium. Dass es für mich aber auch gar keine Frage war, dass ich früher, wo meine Kinder in die Kita gegangen sind, eben höhere Beiträge dafür bezahlt habe. Und wie gesagt, andererseits wird es eine Umverlagerung der Kosten geben müssen. Und da werden auch dann die betroffenen Eltern mit ins Boot oder in die Pflicht genommen werden. Das geht gar nicht anders, aber dieser Anteil muss eben wieder nach Machbarkeit. Aber vor allen Dingen erwarte ich auch von der Politik, dass dort auf Landesebene, Bundesebene oder kommunaler Ebene eben Gesetze geschaffen werden, die die Finanzierung von Kita-Plätzen doch mehr in die Verantwortung der jeweiligen staatlichen Einrichtungen gibt. Also sprich, das wären dann auch wieder bloß Steuermittel. Das ist allen, denke ich, klar. Aber das finde ich eine gerechtere Finanzierung aus Steuermitteln zu sagen, okay, da sind ja auch dann diejenigen, denen es vielleicht nicht so wehtut, die dort mehr einzahlen. Ja.
Also Sie würden sich zum Beispiel aussprechen für so gestaffelte Beiträge, wenn ich das gerade richtig rausgehört habe?
Also aussprechen würde ich mich dafür, dass Kita nur einen minimalen Beitrag kostet, weil es einfach für mich eine ganz wichtige Sache ist, dass die Erziehung auch schon im Kindergarten anfängt und man dort auch schon sehen kann oder auch schon eingreifen kann, wenn dort Sachen in der Erziehung schief laufen, wenn dort Sprachdefizite sind. Das ist ganz klar. Aber solange wir diesen Punkt nicht haben, es ist also von Staffelung zu sprechen, aber es ist für mich unumgänglich zu sagen, dass jemand, der ein höheres Einkommen hat, auch mehr dafür leisten muss. Das geht nicht anders.
Jetzt sind Sie ja nicht nur für die Kindergärten, für die Schulen zuständig, sondern eine gewisse Erziehung findet ja auch statt, wenn Kindergarten und Schule längst zu haben. Ja. Wie sieht es denn dort aus?
Da sehe ich ein sehr großes Defizit. Das heißt, was mache ich, wenn ich als Kind, als Jugendlicher mit der Schule fertig bin? Wenn ich an mich selber denke, weiß ich, dass man nicht von jedem Menschen erwarten kann, dass er dann einfach zu Hause in sein Kinderzimmer, sein Jugendzimmer geht, sich an den Schreibtisch setzt und dann brav alle Hausaufgaben erledigt und dann noch der Mutter oder Vater fragt, ob er jetzt noch was im Haushalt helfen kann.
Waren Sie so einer?
Ich sage ja, weiß ich, dass es nicht so ist.
Okay.
Und von daher, um mal wieder auf den Ernst der Sache zurückzukommen, es fehlen selbstverständlich Angebote für Jugendliche. Das heißt, Angebote, und da sehe ich die Kommunen wirklich in der Pflicht, Angebote heißt ja, dass ich Gebäude und Ausstattung zur Verfügung stellen muss, das, was man unter Jugendclubs, Jugendzentren oder so kennt, wo Jugendliche halt sich versammeln können, aber dass dort auch unter einer gewissen pädagogischen Betreuung geschieht, sprich also SozialarbeiterInnen, die dort angestellt werden müssen. Natürlich ist man da sicherlich auch ein bisschen aufs Ehrenamt angewiesen. Aber solche Strukturen, die haben halt leider so viel abgebaut, dass es wieder gerade dort, wo vielleicht von zu Hause ist, mit der Bildung, wenn man von bildungsfernen Schichten manchmal spricht, halt nicht so klappt oder die Eltern beide voll berufstätig sind, weil sie sonst nicht über die Runden kommen, dass sich ja gerade dort Problemzonen bilden unter den Jugendlichen und das könnte man damit auffangen. Das wäre für mich eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dort zu investieren und eine ganz wichtige und ich denke auch auf Dauer lohnenswerte Investition.
Sie sagten gerade, da sind Strukturen abgebaut worden. Und tatsächlich vermisse ich oft das gute alte Jugendzentrum auf dem Dorf. Das gibt's, glaube ich, so gar nicht mehr so häufig. Dann werden irgendwie Gemeindemitarbeiter zu Jugenderziehern umgeschult, die dann irgendwie die Truppe im Gemeindehaus der Kirche zusammenhält. Ist man da nicht richtig mit der Zeit gegangen oder gab es da schlicht und ergreifend nie so den Bedarf? Was ist da falsch gelaufen?
Ich habe es natürlich auch nur schleichend gesehen. Ich bin jetzt schon da raus, um zu wissen, dass es das oder um irgendeinen konkreten Abbau jetzt gesehen zu haben. Aber es ist ja nicht nur gefühlt, es ist definitiv ja sichtbar, dass solche Einrichtungen halt auch häufig deshalb nicht mehr betrieben werden können, weil es eben an den entsprechenden Ausstattungen der Gebäudeunterhaltung oder eben bezahlten MitarbeiterInnen fehlt.
Ich glaube, da lief auch in der Vergangenheit ganz viel über die so berühmten ABMs, ne? In den 90er Jahren, als ich so diese Jugendclub-Zeit hatte, da war da halt die Erzieherin oder die Lehrerin, die halt auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance mehr hatte, war dann eben in so einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und dann eben im Jugendclub abgestellt. Und das hat dann eben auch ein Stück weit funktioniert, aber auch die sind jetzt mittlerweile alle in Rente. Das ist ja keine Sache, die man dann unendlich hätte machen können.
Ja. Kommen wir gleich mal auf die Eltern zu sprechen. Die haben ja auch noch eine wichtige Rolle. Sie haben ja wahrscheinlich in ihrem Beruf auch öfter mal mit Eltern zu tun. Sind die tatsächlich so stressig, wie man immer hört, oder ist das ein Gerücht?
Also als Lehrkraft an einer berufsbildenden Schule muss ich mich des Öfteren, wenn, mit den Ausbildungsbetrieben auseinandersetzen. Oder in der beruflichen Weiterbildung sind die jungen Menschen heute schon meistens erwachsen. Mhm. Es ist ja aber nicht so, dass ich selber als Vater das nicht kenne. Klar, man spricht von Helikoptereltern, Schneeflugeltern. Ich habe es ja auch selber erlebt, also als Lehrkraft, dessen Kinder dann selber zur Schule gehen, kann ich mir schon vorstellen, wie genervt manche Lehrkräfte waren, wenn die Mütter dort ständig oder Väter auch Elterntaxi gespielt haben, den Schulhof zugeparkt haben, Warnblinklicht an und erstmal mit dem Klassenraum und der Lehrerin oder dem Lehrer erstmal erzählen, wie er seinen Job zu machen hat. Das sind aber Sachen, wo ich sage, ja, das sind Probleme, die sind nervig, aber die sind lösbar und die sind ertragbar und oder im großen Teil, zum größten Teil ertragbar. Das gehört halt zu unserem Job. Viel, viel schlimmer ist es, dass wir tatsächlich Situationen haben, wo Lehrkräfte von Eltern oder heranwachsenden oder erwachsenen SchülerInnen bedroht werden. Auf Social Media hatten wir jetzt gerade den Fall tatsächlich mit künstlicher Intelligenz, Telefonanrufe gefaked werden und dann ins Netz gestellt werden, wo tatsächlich dann die aufgefordert wird, also es passiert nicht nur im sozialen schwachen Bereich, sondern auch die Bedrohung auf schleichendem Wege, wo halt Eltern mit einem gewissen Einfluss nicht zufrieden sind mit den Noten ihrer Kindern und dann wirklich versucht wird auf anderem Wege, ich kenne den und den oder ich weiß ja, wie das läuft, so eine unterschwelligen Geschichten. Das ist eigentlich das, womit wir als Lehrkräfte heute zu kämpfen haben mit diesem Problem und vor allen Dingen, dass wir damit dann auch oft alleine gelassen werden. Also das heißt, dass gesagt wird, na, dann müssen sie selber Strafanzeige stehen bei Gewaltandrohung oder wenn tatsächlich Gewalt passiert ist, dann muss man seinen Namen hergeben. Ich muss aber sagen, das Bildungsministerium jetzt in dem Fall ist da nicht abgeneigt und auch bei den kommunalen Kitas nicht, dass wir da jetzt wirklich Verbesserungen erzielen. Also das, wenn man von stressigen und nervenden Eltern spricht, dieses Helikopterverhalten, das ist nervig, ja, raubt einem vielleicht auch Zeit, ist auch nicht immer zu akzeptieren. Aber das wirkliche Problem ist dann physische und psychische Gewalt gegenüber Lehrkräften.
Sprechen wir jetzt über Einzelfälle oder über Alltag?
Also ich, in meiner Schule würde ich jetzt sagen, sprechen wir über Einzelfälle. In der Gesamtheit sprechen wir zum Teil leider schon über Alltag, ja.
Traurig aber wahr.
Ja.
Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, da muss die Politik mit einsteigen? Mhm. Oder so könnte die Politik hier den Erzieherinnen, den Lehrkräften auch zur Seite stehen?
Ja, das ist ja im weitesten Sinn natürlich ein politischer Prozess zu sagen, also wir haben das Bildungsministerium, wir haben das Landesschulamt, das die Personalhoheit wahrnimmt, dort zu sagen, okay, wir investieren dort in Personal und schaffen den gesetzlichen Rahmen dafür, dass zumindest die Lehrkräfte zum größten Teil dann aus der Bewältigung dieser Situation ausgenommen werden. Das heißt also, sich nicht selber um Anwalt kümmern müssen, nicht selber Strafanzeige stellen müssen und auch das Gefühl haben, dass sie dort gehört werden und auch dort bei ihrem Arbeitgeber in guten Händen sind. Das ist ja quasi wie ein Dienstunfall, als wenn einem Kranführer eine Palette auf den Fuß fällt und er sich dabei schwer verletzt. Ja, das ist dann eben bei Lehrkräften genau diese Geschichte. Und das ist, ja.
Okay, also da hoffen wir auf jeden Fall, dass sich da was bessert. Ja. Und ansonsten, liebe Eltern, liebe Schüler, überlegt einfach mal, was ihr da gerade macht.
Ja.
Ganz anderes Thema. Es gibt ja mittlerweile auch Schulen und Kindertagesstätten mit so alternativen Lernkonzepten. Also ich denke jetzt nicht nur an die Waldorfschule, die immer so hört, sondern es gibt Schulen in freier Trägerschaft.
Ja.
Es gibt kirchliche Einrichtungen etc. pp. Wie stehen Sie denn dazu? Und gibt es vielleicht da auch Konzepte, wo Sie sich wünschen würden, dass sich so eine Kommune da mal eine Scheibe von abschneidet?
Also ich denke zwei Sachen. Das ist natürlich auch zum Teil meine persönliche Meinung. Oder es ist meine persönliche Meinung, aber ich denke auch in der GEW größtenteils Konsens. Es ist gar keine Frage durch Artikel 7 Grundgesetz und ich arbeite bei einer staatlichen Einrichtung. Der Staat ist mein Arbeitgeber. Muss es in einem demokratischen Staat die Möglichkeit geben, anerkannte Ersatzschulen zu betreiben, die also auch andere Konzepte also haben können. Was heißt andere? Ich denke, andere ist hier vielleicht das falsche Wort. Alternative Konzepte wäre eben vielleicht besser oder andere Profilierungen oder Schwerpunkte haben, obwohl ja, wie gesagt, gerade Grundschulen oder andere weiterführende Schulen sich heute auch Profile geben. Ganz wichtig ist für mich, dass die Schulaufsicht aber auf jeden Fall an der gleichen Stelle, staatlichen Stelle bleiben muss, also in unserem Fall zum Beispiel das Landesschulamt, wie es für die öffentlichen Schulen gilt. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass da kann übrigens die Kommune relativ erstmal wenig Einfluss drauf nehmen, das zu fördern oder nicht zu fördern. Das ist per Landesgesetz geregelt, auch wie diese Schulen finanziert werden. Und da reden wir um 90% oder ich glaube sogar im Höchstfall jetzt etwas mehr, was an Personalkosten ja auch durch das Land und durch die Steuerzahler für diese Privatschulen, wie ich sie nicht gerne nenne, sondern Schulen in staatlich anerkannte Ersatzschulen, was in die reingesteckt wird. Also auch an, es ist nicht so dieses Prinzip, mein Kind geht auf eine Privatschule und wir bezahlen das ja alleine, wir haben da nichts mit zu tun. Nein. Also der Großteil wird aus Steuergeldern, auch der Sachkosten getragen. Also das ist mir ganz wichtig. Solange das so ist, ist nämlich auch gewährleistet, dass staatlich anerkannte Ersatzschulen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Das müssen sie auch und das muss auch weiterhin überwacht werden. Mit den Kommunen, ich habe ja gesagt, der Einfluss ist relativ gering. Ich wünsche mir eigentlich manchmal sogar etwas mehr Einfluss der Kommunen. Wir kennen gerade den aktuellen Streit, ein ideologischer Streit, zu dem ich eine ganz klare Meinung habe. Die Stadt Halle würde lieber als neue Schule eine vierte integrierte Gesamtschule aufmachen, weil auch der Bedarf von außen so angezeigt wird. Das Land steht im Moment zu dem dreigliedrigen oder geteilten Schulsystem und möchte nur eine Sekundarschule erlauben. Von daher ist es im Moment eben so, dass das Land dort rechtlich auf jeden Fall die Oberhand hat. Aber das ist so eine Geschichte, wo ich sagen würde, da müssen wir mal überlegen, ob das noch zeitgemäß ist und ob nicht die Kommunen da doch mehr Einflussmöglichkeiten haben und sagen, hier, wir wissen doch, was hier unsere Menschen wollen.
Ich meine jetzt auch vielleicht von alternativen Lernkonzepten, um es vielleicht ganz flapsig zu sagen, sagen Sie, Mensch, ich würde auch gerne meinen Namen tanzen können. Ne? Oder, oder sagen Sie so nach dem Motto, okay, das, was halt an vielleicht anderen Schulen passiert, was dort angewendet wird, würde uns in staatlichen Einrichtungen also auch helfen, aber wir dürfen es nicht machen.
Dass ich etwas nicht machen darf, wie zum Beispiel Namen tanzen. Ich weiß nicht, ob es mir verboten werden würde. Das habe ich noch nicht erlebt. Alternative Lernkonzepte. Also ich habe aus eigener Erfahrung zwei Schlussfolgerungen gezogen. Auf staatlich anerkannte Ersatzschulen, ich sage mal, wir kennen ja auch Montessori, eben Waldorfschule oder auch christliche Schulen, gibt es A, Eltern, die gerne dem staatlichen Schulsystem die Schuld geben möchten, wenn sich ihre Kinder sich nicht so entwickeln, wie sie sich's vorgestellt haben. Es gibt aber auch ganz einfach die Tatsache, für mich, für meine Kinder, war dieses staatliche Schulsystem völlig in Ordnung. Ich habe es nicht immer geliebt, wie alle, aber so im Nachhinein betrachtet war das völlig in Ordnung. Aber es gibt sicherlich auch Kinder und Jugendliche, die einen anderen Umgang brauchen. Die sicherlich müssen es Ersatzangebote bleiben. Das sehe ich auch ganz klar so. Also es gibt im Prinzip nichts, was ich an der staatlichen Schule nicht machen könnte. Aber ja, es gibt Kinder und Jugendliche, die brauchen andere Lehr- und Lernkonzepte. Und deswegen ist es völlig in Ordnung, dass es Schulen gibt, die andere Konzepte verfolgen. Aber bitte, ich hätte ein Problem damit, bitte, liebe Eltern, nicht als Schuldverschieber, sondern wirklich, wenn man merkt, okay, mein Kind kommt dort besser zurecht.
Wenn ich das richtig verstehe, hat die Kommune jetzt keinen größeren Einfluss als, ich kann vielleicht einen Standort vermitteln oder zur Verfügung stellen. Ansonsten ist sie im Prinzip raus, was die Thematik betrifft.
Also was die Gründung oder die Finanzierung betrifft, ist sie raus, ja. Und auch die Aufsicht, also auch die Schulaufsicht, ja.
Jetzt haben wir ja von Ihnen schon so das ein oder andere gehört, wo Sie sagen, wir brauchen mehr Personal, wir brauchen bessere Ausstattung etc. pp. Ja. Wir wissen, das kostet alles Geld. Die kommunalen Kassen sind klamm. Sie sprachen vorhin von so einer Umverteilung im Kommunalhaushalt. Haben Sie da auch schon irgendeine konkrete Idee, wo Sie sagen, da soll es jetzt herkommen? Oder sagen Sie, nö, da sollen sich dann bitte die Herren und Damen Stadt- und Gemeinderäte und Kreistagsabgeordneten selber eine Platte machen?
Nein, selbstverständlich könnte ich Ihnen einige, oder nenne ich Ihnen auch gerne einige Beispiele. Und zwar sage ich auch gerne, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, vom Regelfall staatliche Schulen oder Kitas im Eigenbetrieb, die halt ja aus staatlichen Einnahmen, das sind nun mal halt Steuereinnahmen, finanziert werden, dann muss ich mir als Staat überlegen, ob ich mir es tatsächlich leisten kann, noch immer zu sagen, lasse die Vermögensteuer, die seit 1994 ausgesetzt ist, die lasse ich einfach ausgesetzt. Ich gehe sehr großzügig mit Gewerbesteuer um, also mit Einnahmen, die eine Firma als Gewinn erzielt. Da sind alles mal Maßnahmen getroffen worden vor mehreren Jahrzehnten, als die Wirtschaft stark am Schwächeln war, um die Konjunktur irgendwie anzutreiben. Jetzt ist es einfach so geblieben und man akzeptiert das einfach so. Das Zweite ist, damals die NordLB als Bank. Also wenn da Manager mit Steuergeldern Roulette spielen, dann hat das Ganze 200 Milliarden Euro. Also 200 Millionen wäre, glaube ich, zu selbst ein Klacks. Da habe ich noch so gedacht, damals, da hat man uns vorgeworfen, da war gerade Tarifkampf. Ja, gut, dann reden wir wahrscheinlich von Millionen, ist egal jetzt. Das würde ja 170 Millionen Euro kosten, wo ich dann sage, ach, 170 Millionen für die Bildung ist was nicht finanzierbar ist und 200 Millionen für Manager, die sich verzockt haben, die zahlen wir mal eben so. Da sehe ich schon sehr großes Verschiebungspotenzial, muss ich sagen.
Aber halt nicht aus der kommunalen Ecke. Aber das müsste man dann natürlich auch erst wieder in die kommunalen gehen. Aber das ist heute nicht unser
Problem. Ich denke, es ist ja klar und das sollte man auch schon mal sagen. Also Bund, Land, Kommune, also wenn der Bund durch Vermögensteuer mehr Einnahmen hat, ich weiß noch nicht mehr, ob das nicht sogar im Land dann erhoben wird oder nach bestimmten Schlüsseln verteilt wird. Aber in jedem Fall wirkt sich das natürlich unmittelbar auch nach unten aus. Also die Steuereinnahmen, das ist ja kein Geheimnis, denke ich, dass derjenige, der die nimmt, für sich einnimmt und dann aber auch das davon abhängt, was die untergeordnete Struktur dann davon bekommt. Also von daher muss es nicht direkt eine Steuereinsparung jetzt genau in der Kommune sein. Also wüsste ich manchmal nicht, was weiß ich, in ganz kleinen Kommunen in Sachsen-Anhalt, Bayern oder Baden-Württemberg, was die für Steuereinnahmen hätten, die sie dann dafür verwenden können. Also das muss ja dann schon, ist es schon angebracht, groß zu denken.
In guter Tradition hier bei uns im Podcast oder auch Videopodcast, einfach mal auf mz.de oder volksstimme.de/podcast vorbeigucken. Da seht ihr dann Wahllokal und da seht ihr dann auch die einzelnen Folgen, die wir hier produzieren. Und da könnt ihr uns ins Gesicht gucken oder auf unsere Notizen, wo auch immer hin.
Ich denke doch, wir sind schön anzusehen.
Ne? Natürlich sind wir schön anzusehen. Und unsere Gäste.
So. Die Tradition.
Aber die Tradition ist ja, dass wir sagen, mit welchen 3, 4, 17 Forderungen an die Kommunalpolitik, an die künftige Generation der Kommunalpolitikerinnen und Politiker wollen wir jetzt hier rausgehen ihrerseits.
Ja, ich denke, ich habe ja schon einiges gesagt. Wenn wir halt viel von Steuergeldern leben, das brauchen wir ja nicht zu wiederholen, dann muss ich verschieben und sehen, wo ich oder eventuell Einnahmen generieren, die vielleicht schon mal da waren. Ich sage nochmal Stichwort Vermögensteuer, Gewerbesteuer, Erbschaftssteuern und solche Geschichten. Aber natürlich habe ich ein persönliches Anliegen, was die Finanzierung betrifft. Wir haben es ja vorhin gesagt, dass selbst wenn die Kommune jeden guten Willen zeigt und eventuell durch erhöhte Steuereinnahmen in guten wirtschaftlichen Zeiten auch mal etwas mehr zur Verfügung hat, kann ich zumindest aus meiner Erfahrung für Halle beurteilen, dass es immer noch nicht reichen wird, um das Ziel zu erreichen an Ausstattung, Schulen und Kitas, was es brauchen würde, ohne jetzt wirklich zu hoch zu greifen. Mehr geht ja immer, aber um erstmal das Mindeste zu erfüllen und um auch vielleicht mehr Erzieherinnen und Erzieher bezahlen zu können oder auch besser bezahlen zu können. Deswegen man kann streiten über den Föderalismus Bund, Land, Kommune, aber die Kommune ist unten selbstverständlich das schwächste Glied und so große Sanierungen und aufwendige Sanierungen, wenn schnell gehen, sind teuer. Das Land und vor allen Dingen auch der Bund muss die Möglichkeit haben, es müssen die entsprechenden Gesetze, was man unter Kooperationsverbot kennt, was ja nie so drinsteht, aber was man unter diesem Begriff kennt, so aufzuweichen, dass es auch für übergeordnete Strukturen problemlos möglich ist, in Gebäude, aber auch zum Beispiel in Personalkosten zu investieren. Man hat jetzt ja sowas wie mit Digitalpakt angefangen. Der läuft jetzt aus. Bitte, liebe PolitikerInnen, lassen Sie das nicht auslaufen. Wir sind noch längst nicht fertig. Das wäre eine große Forderung. Wir brauchen also wirklich einen Mix aus kommunaler Finanzierung, Landesfinanzierung und Bundesfinanzierung. Und das muss unkompliziert möglich sein.
Sollte man vielleicht auch, ähnlich wie man es ja bei anderen Ausgaben, da nehme ich jetzt meine Anleihe beim Bund, macht, sagen, es gibt eine gewisse Quote, so und so viel Prozent vom Stadthaushalt, vom Kreishaushalt, vom Gemeindehaushalt sollten für Bildung und Erziehung zur Verfügung stehen?
Das ist jetzt natürlich, das ist eine hochgegriffene Frage. Da müsste ich jetzt, glaube ich, Haushaltspolitiker oder Haushaltspolitikerin sein, um das beurteilen zu können. Wir können nicht in die Glaskugel gucken. Ich denke, feste Quoten bringen, also ganz festgeschriebene Quoten bringen meiner Meinung nach oder können da nicht ausreichen, weil es gibt halt immer Situationen, die auch plötzlich eintreffen können, wo diese Quote vielleicht nicht ausreicht. Und vielleicht gibt es auch Zeiten, wo dann solche skurrilen Sachen entstehen, wo man dann Mittel einfach zugewiesen kriegt durch eine feste Quote, wo ich gar nicht weiß, wohin damit, und dann 20 Stehlampen kaufe. Also das denke ich, ist sicherlich was nach Bedarf verhandelt werden muss. Aber das ist meine persönliche Meinung. Natürlich brauche ich immer einen feststehenden Sockel, das ist ganz klar. Aber es darf weder so sein, dass ich das nicht überschreiten darf.
Besten Dank für den Einblick in die Welt der Jugendeinrichtungen, Kindereinrichtungen, ja. Schulen, was alles dazugehört. Das ist ja ein riesiger Rattenschwanz und ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, auch bei unseren lieben Hörern nicht. Jeder Euro, den man an der Jugend und an den Kindern spart, den zahlt man im Zweifel doppelt und dreifach später.
Mindestens.
Ja, und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt Blut geleckt habt oder Gefallen findet an diesem Format, dann seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Am 20.05. bekommen wir Besuch von Frank Klemmer, einem lieben Kollegen von Stefan und mir, der Experte ist für die politischen Zusammenhänge im Salzlandkreis. Es ist also eine kleine Reise Richtung Norden.
Wenn ihr unsere Podcasts nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gern beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens, dann kriegt ihr jeweils Montag, Mittwoch und Freitag ganz automatisch unsere neue Folge vom Wahllokal auf euer mobiles Endgerät. Wir dürfen uns ganz herzlich bedanken bei Malte Gerken vom GEW hier in Sachsen-Anhalt, der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Und ja, dann schauen wir mal, wie die Wahl ausgeht und wie es dann auch für Ihren Bereich weitergeht.
Darf ich noch einen Abschlusssatz sagen?
Aber natürlich.
Unbedingt.
Also liebe ZuhörerInnen, wir Lehrkräfte, wir SozialarbeiterInnen, ErzieherInnen, was auch immer. Und auch wenn Sie sich jetzt aufregen, dass ich gendere, das ist mir jetzt auch egal. Ich möchte nur noch eins loswerden. Wir kämpfen oft auf der Straße für mehr Geld. Wir streiken auch manchmal für mehr Geld. Das ist das, was wir in Tarifverhandlungen kämpfen können und worüber wir streiten können. Was wir aber vor allen Dingen wollen, ist Anerkennung und Wertschätzung für unsere Arbeit. Das ist das, was meine KollegInnen sehr stark manchmal vermissen, sowohl von der Politik als auch von Eltern, als auch von Ausbildungsbetrieben, die ihre Auszubildenden in die Schulen schicken. Da geht es nicht darum, dass man nicht mal berechtigte Kritik äußern kann, aber einen respektvollen Umgang und Wertschätzung vor unserer Arbeit ist uns genauso wichtig. Mir, und das bekomme ich auch von allen Kolleginnen gespiegelt. Danke.
Besten Dank. Und vielleicht nimmt es ja der ein oder andere zum Anlass, wenn er das nächste Mal auf einen Erzieher, eine Lehrerin, einen Lehrer oder Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter trifft, einfach mal auf die Schulter klopfen und sagen, tollen Job macht ihr da.
Ja.
Bis bald.
Ciao.
Dankeschön.